Fett. Kaum ein Nährstoff hat so ein Imageproblem. Für viele gilt Fett gleich ungesund, Punkt. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn Fett ist nicht gleich Fett. Und darum wollen wir uns in dieser Folge von Gesund gefragt mal 5 ganz besonders hartnäckige Mythen rund ums Fett anschauen. Alex, vom gefährlichen Olivenöl bis hin zur bösen Avocado. Und wir klären natürlich, welche Vorurteile wirklich Hand und Fuß haben und welche komplett überholt sind.
Ja, Thorsten, ganz wichtiger Aspekt, denn wenn du jetzt das Thema Kohlenhydrate nimmst als Beispiel, ist Zucker ja auch nicht gleich Kohlenhydrate und bei Fett ist es halt auch nicht gleich Fett. Und viele denken automatisch ganz oft nur, Hauptsache Low Fat, dann werde ich schon abnehmen oder es wird schon gut sein für die Gesundheit. Nee, da gibt es echt viele Aspekte, die man beachten muss. Deshalb schauen wir uns das jetzt mal ganz genau an.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und vorab einmal Dankeschön für das viele nette Feedback zu unserem Faktencheck auf Instagram. Das müssen wir einfach mal kurz vorweg schicken. Seit kurzem gibt es ja 2x pro Woche on top ein Video, in dem wir eure Fragen größtenteils beantworten, kurz und knackig auf unserem Insta-Account Podcast Gesund gefragt. Wer das noch nicht entdeckt hat, gerne folgen. Das einmal vorweggeschickt. Jetzt aber zu unseren schönen Fettmythen. Ob die so schön sind, werden wir gleich sehen. Mythos 1. Alle Fette sind schlecht für Herz und Gefäße. Ja, viele Menschen denken da sofort an Herzinfarkt, wenn sie das Wort Fett hören. Aber Alex, ist Fett denn wirklich grundsätzlich ein Risiko für unser Herz?
Nein, per se erstmal nicht unbedingt. Denn entscheidend ist eher die Art des Fettes. Das heißt, das, was du konsumierst, die Art in Bezug auf bestimmte Fette, die halt wirklich ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung darstellen können. Aber es gibt natürlich auch Fette, die sogar protektiv sind, die sogar eine schützende Wirkung haben. Und ich glaube, die Fetten, die bösen, die gemeinen, schlechten Fette, die kennen wir alle. Die klassischen Chips, die Pommes, das Fastfood, der Kuchen, die Croissants, was auch immer wir nehmen wollen, die steigern natürlich das Risiko für Herzinfarkt, für den Schlaganfall. Aber die guten Fette, diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die sind natürlich super für unsere Adern, die halten die geschmeidig, sind ganz wichtig fürs Gehirn, ne? Gerade diese Omega-3-Fettsäuren. Und die helfen ja auch sogar, und das wird ein ganz wichtiger Aspekt sein heute im Podcast, Thorsten, schlechte Fette aus dem Körper zu verdrängen. Das heißt, die sind nicht nur gut, sondern helfen sogar gegen die Bösen. Und ich glaube, das wird gleich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sein. Denn es geht nicht nur um die Menge des Fetts, sondern vielmehr um die Qualität des Fettes, welches ich meinem Körper zuführe.
Dann haben wir schon mein erstes ganz, ganz wichtiges Learning direkt zu Beginn dieser Episode. Es gibt sie tatsächlich, die Fette, die ja protektiv sind, du hast es gerade selber gesagt, und die sogar unserem Herzen gut tun. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wo sind denn diese besonders guten Fette drin?
Ja, also erstmal, was sind das überhaupt für Fette? Man kennt ja so diese klassischen Begriffe wie gesättigte Fettsäuren, ungesättigte. Und das ist halt erstmal der entscheidende Begriff. Das heißt, diese Fettsäuren müssen halt mindestens einfach oder im besten Fall sogar mehrfach ungesättigt sein. Und die sind halt wirklich kardioprotektiv, also die schützen unser Herz aktiv. Denn die wirken zum einen entzündungshemmend, die sind gefäßschützend, die senken den Blutdruck. Und das ist ein ganz spannender Aspekt. Und ich habe da mal eine ganz interessante Studie rausgesucht. Die ging über 30 Jahre, also extrem lang, und da haben über 100.000 Menschen mitgemacht. Und man hat bei denen so ganz kleine Veränderungen in der Ernährung vorgenommen. Das heißt, man hat einfach 5% der tägliche Energie aus diesen gesättigten Fetten ausgetauscht gegen ungesättigte Fettsäuren. Automatisch war sofort das Risiko für Herzerkrankungen um 15% gesenkt. Und wenn du jetzt sogar diese gesättigten Fettsäuren gegen mehrfach ungesättigten, also noch den größeren, besseren Bruder sozusagen getauscht hast, war das Risiko sogar um 25% gesenkt. Also es machen Kleinigkeiten wirklich bei Fetten einen riesigen Unterschied. Das heißt, sobald ich es schaffe, nur so ein paar Prozent von den Gesättigten hin zu den Ungesättigten zu tauschen, umso besser wird der Spaß und das sofort und signifikant. Und das sind natürlich all die Fette, Thorsten. Woran denken wir bei gesunden Fetten? Was kommt dir da als erstes in den Kopf?
Ja, das sind natürlich all die Fette, die rund um diese Mittelmeerernährung auch eine große Rolle spielen. Also gutes Olivenöl zum Beispiel oder Fisch natürlich.
Genau, das heißt die typischen Geschichten, die wir ja unbedingt suchen, so Omega-3, diese EPAs, DHAs, ALAs, also wie die alle heißen mögen. Das heißt, die gesunden Fische, Lachs, Makrele, Hering, die Leinsamen, die Chiasamen, die Walnüsse, dann alle möglichen Formen, hast du gerade eben schon super erwähnt, die Öle, die Nüsse, ob es das gesunde Olivenöl ist, ob es die Avocado ist. Sonst, wenn ich das nicht schaffe, über Supplements zu arbeiten, auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich das nicht über die normale Ernährung schaffe. Also das sind die Sachen, auf die ich unbedingt im Alltag kommen muss.
Alex, ich lümmel ja gerade so ganz entspannt auf meinem Podcast-Sofa rum zu Hause und habe gerade so eine Frischkäse-Packung in der Hand, denn ich habe mir kurz vor unserer Aufzeichnung, da muss man ja dazu sagen, ich bin jetzt zu Hause in meinem Studio, du in deinem Studio in Hannover, und ich habe mir gerade noch so ein leckeres Brot gemacht mit so einem Frischkäse-Aufstrich Tomaten, und da steht drauf Fett reduziert, beziehungsweise ist ein Leitprodukt, und damit wären wir schon bei Mythos 2, denn Leitprodukte mit wenig Fett sind immer gesünder. Da heißt es ja, oder davon gehen zumindest die meisten Menschen aus. Ja, das ist jetzt wirklich so die Frage. Also worauf sollte ich man denn achten, und ist es tatsächlich so?
Ja, also erstmal Leit- oder Fett reduziert, egal wie das nun deklariert wird, heißt nicht automatisch gesund, weil er ganz oft, und das ist leider viel zu oft der Fall, der fehlende Geschmack einfach durch Zucker, Stärke, Zusatzstoffe irgendwie kompensiert werden muss, was sich am Ende natürlich kalorisch dann wieder, ne, auf die andere Seite niederschlagen könnte. Weil jetzt gehen wir mal ganz gedanklich einfach daran. Thorsten, wenn dich jetzt jemand fragen würde, was bedeutet Leitprodukt? Was würdest du dir denken?
Ich würde mal denken, wenig Zucker oder weniger Zucker, weniger Fett wahrscheinlich. Aber tendenziell würde ich mal eher auf den Zucker gehen, weniger Zucker.
Genau, das ist nämlich jetzt der wichtige Aspekt, den man bei Leit verstehen muss. Es gibt nämlich so eine wunderschöne Verordnung laut EU, was Leit überhaupt bedeutet. Leit heißt erstmal nur, dass du entweder 30% weniger Kalorien da drin hast oder 30% weniger Fett als ein Vergleichsprodukt. Das heißt, Firma A kann jetzt ein Produkt herstellen, was auch immer, ob das so eine Süßigkeit ist, ob es der Joghurt ist, wäre jetzt erstmal egal von der Idee her. Und ich kann einen Light-Button da draufkleben, wenn ich ja 30% weniger Kalorien drin habe oder 30% weniger Fett drin habe. Aber das heißt ja nichts. Ich kann ja 30% von dem Fett da rausnehmen, dann klebe ich einen Light-Button drauf und dann klatsche ich dir halt Zucker, Zusatzstoffe und alles andere rein. Also das bedeutet leider erstmal nichts. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und das ist leider etwas, worauf ganz viele Leute reinfallen, das muss man mal wirklich sagen. Man hat das nämlich auch ausprobiert und das bei ganz vielen Produkten auch mal genauer analysiert. Und knapp 50% aller Leitprodukte haben einen höheren Zuckergehalt als die klassische Variante. Das heißt, bei über 50% wurde es ausgetauscht gegen Zucker, wo vorher noch Fett drin war. Und ganz viele Leitprodukte enthalten bis zu doppelt so viel Zucker, wo man sich erstmal denkt, das kann es doch gar nicht sein. Aber du musst dich ja nur an die Verordnung halten. Das ist ja leider das Problem. Man betrügt immer so gut, wie die jeweilige Verordnung gerade gemacht wurde. Und die enthalten halt leider ganz oft super viel Zucker, modifizierte Stärke, Süßstoffe, sind ganz stark hochverarbeitet. Also Leitprodukte können einen wirklich in die Irre führen, wenn man sich die Verpackung dann nicht genauer anguckt.
Ja, es kommt halt wirklich immer auf die Verkäufer an und wir werden wirklich beschummelt von vorne bis hinten. Und ich finde, das ist ja auch so ein psychologisches Ding. Bei Leit denkt man ja erstmal, ach, das ist bestimmt toll. Ist bestimmt besser als das, was ich sonst so esse. Nehme ich das mal mit. Und ich habe mal gehört, dass Leitprodukte sogar dazu verleiten, mehr zu essen, weil sie auf uns Verbraucher ja gesünder wirken. Kannst du das bestätigen?
Ja, es gibt dazu super interessante Studien, denn es gibt einen sogenannten Halo-Effekt. Also der Nahrungsmittelindustrie nennt man das so. Das bedeutet quasi wie so eine Art Heiligenschein-Effekt, um es mal so ein bisschen zu übersetzen. Heißt, wenn ich Labels benutze, die schön grün aussehen, das heißt, die sehen sehr gesund aus, wo dann Leit oder Fett reduziert draufstehen, denken halt viele Leute automatisch, ah, die sind jetzt gesünder. Und man hat das Ganze mal ausprobiert, denn es gibt ein super interessantes Experiment, was man gemacht hat, das heißt das Low-Fat-Label-Effekt-Experiment. Bedeutet erstmal relativ einfach, man hat Menschen genommen und hat denen einmal die normale Variante dahingestellt und eine Low-Fat-Variante. Bedeutet, man hat einfach dasselbe Lebensmittel genommen, hat einfach nur einen anderen Button draufgeklebt, um zu gucken, was passiert. Und die Teilnehmer von dieser Studie haben 30% mehr gegessen, wenn nur dieser Aufkleber Low Fat da draufgeklebt hat. Und man hat denen ganz normale Sachen hingestellt, ne? Also das waren schon alles Süßigkeiten. Und was noch gravierender war, das klingt jetzt echt gemein, aber das muss man auch einfach mal erwähnen, übergewichtige Teilnehmer haben sogar 50% mehr gegessen, weil sie sich noch besser gefühlt haben, sobald dann Light- oder Low-Fat-Aufkleber drauf war. Also das ist wirklich krass, was du schaffst, wenn du ein Label da drauf klebst, weil Leute automatisch denken, es wäre besser. Aber jetzt stell dir mal vor, Thorsten, du isst dasselbe Lebensmittel, da hat nur einer das Fett rausgenommen, hat mehr Zucker reingeklatscht, du hast dieselbe Kalorienzahl, hast aber dann 50% mehr gegessen, weil du dich gut fühlst. Und das ist natürlich ein ganz paradoxer Effekt. Also da muss man wirklich aufpassen. Von Light-Produkten bin ich nicht so der Mega-Fan.
Okay, ist angekommen. Ja, geht mir eigentlich genauso. Aber so hin und wieder greift man vielleicht auch mal eher so versehentlich dazu. Ist ja dasselbe wie mit den Getränken, ne? Wenn ich eine Cola Light nehme, da denkt man auch immer, das ist besser als eine richtige Cola. Aber das ist ja eigentlich auch Bullshit, um es mal auf den Punkt zu bringen, oder?
Ja, bei Getränken ist nochmal ein bisschen was anderes, weil da hast du diesen Fettaustauschfaktor sozusagen nicht drin. Bei Getränken hast du es halt hauptsächlich so, dass du ja eher den kalorischen Anteil über Zucker tauscht gegen eine Form von Süßstoff. Und wenn sich das jetzt in einem gesunden Rahmen hält, aber jemand nicht auf diesen Geschmack von Zucker verzichten möchte, aber einmal in der Woche so eine Cola Light trinkt oder eine Cola Zero als Beispiel, ja, dann kann ich damit noch halbwegs leben. Du weißt, ich bin auch nicht der Riesenfan von vielen Süßstoffen, weil es nicht so das Beste ist für unser Mikrobiom und der Körper das ja auch irgendwie verstoffwechseln muss. Aber damit kann ich noch ein bisschen umgehen. Bei vielen klassischen Lebensmitteln ist es aber leider oft so, dass dann Fett gegen Zucker getauscht wird oder andersrum. Und da ist es bei Getränken zum Glück noch ein bisschen eindeutiger als bei klassischen Lebensmitteln.
Dann gucken wir uns mal Mythos Nummer 3 an. Gesättigte Fette sind grundsätzlich gefährlich. Gesättigte Fette stehen ja sowieso oft auf der roten Liste, aber sind die denn wirklich immer schlecht oder kommt es da auf die Menge und das Gesamtbild an?
Ja, es ist eigentlich genauso, wie du sagst. Sie sind nicht pauschal schädlich, sondern wenn ich sie prozentual zu stark in meiner Ernährung vertreten habe. Das heißt, du hast natürlich erstmal individuelle Risikofaktoren. Es gibt eine gewisse Genetik, einen gewissen Lipidstatus. Das haben wir jetzt mal außen ausgeklammert, weil dafür können wir sozusagen nichts, was wir durch die Ernährung jetzt damit unsere Genetik beeinflussen können. Das, was aber wichtig ist, es gibt so eine grobe Orientierung, wo man sagt, dass so circa 10% der Energie von deinem gesamten Tag, also als Beispiel, du würdest 2000 Kalorien verbrauchen. 10% davon würde halt bedeuten, ungefähr 200 Kalorien. Und diese dürften aus gesättigten Fetten kommen. Da sagt man, okay, das ist so die Schallmauer. Man empfiehlt so 7-10%. Damit können wir leben. Was ist bei uns Deutschen der Fall? 18%. Das ist gerade der aktuelle Stand. Also ungefähr die doppelte Menge von dem, was empfohlen ist, haben wir als Energiequelle aus diesen bösen, in Anführungsstrichen, gesättigten Fettsäuren. Und das ist halt leider das riesengroße Problem, denn wir wissen ja schon mittlerweile sehr, sehr gut, dass es ja hauptsächlich um das Verhältnis geht von guten zu schlechten Fetten. Und wir sind leider aktuell dabei, bei der unbedingt, ja, so knapp doppelten Menge unterwegs zu sein. Durch halt leider, dass viele Fastfood, diese ganzen Wurstwaren, was ja sowas typisch Deutsches ist, diese ganzen Wurstprodukte. Und das ist eigentlich das riesengroße Problem. Wenn wir das Fett tauschen würden, wäre das kein Problem.
Mhm. Ich nehme jetzt mal so drei Beispiele raus. Butter, Käse, Kokosöl. Also das, was in Deutschland ja auch regelmäßig und sehr viel konsumiert wird. Sollte man die Produkte denn ja eher im Alltag meiden oder dann doch irgendwie bewusster in die Ernährung einbauen?
Ja, bewusst ist eigentlich ein sehr schönes Stichwort. Ich würde jetzt mal den Käse extra so ein bisschen ausklammern. Denn gerade so fermentierte Milchprodukte wie Käse, die sind nicht unbedingt verbunden mit einem erhöhten Risiko für Herz-Gefäß-Erkrankungen, Schlaganfall oder ähnliches. Also Käse in der gesunden Menge, gerade wenn es vielleicht noch ein fermentierter ist, bis so 40, 50 Gramm am Tag, das ist wirklich sogar gut. Also da kann man wirklich sagen, okay, damit kann ich entspannt leben. Was jetzt aber wichtiger ist, ob das jetzt nun die Butter ist, das Kokosöl, das Olivenöl, ich habe mal einen ganz billigen Merksatz, den habe ich mal lustigerweise auf einer meiner Folien in der Uni geschrieben, als ich mal einen Vortrag gehalten habe. Da mögen mich jetzt vielleicht auch einige Ernährungswissenschaftler für steinigen. Aber warum machen wir diesen Podcast? Ihr sollt ja einfache Tipps mitkriegen, die super einfach zu merken sind. Auch wenn vielleicht 1-2% davon mal ein bisschen schöner formulieren könnte, aber die wichtig sind. Ich habe den einfachsten Merksatz, wenn du dir irgendwas an Fett kaufst. Je flüssiger das Fett, desto besser ist es. So, das ist vielleicht der einfachste Merksatz, den man so sagen kann. Aber ich glaube, Thorsten, du weißt schon, worauf ich damit hinaus möchte. Weil es ist eigentlich relativ einfach. Wenn ich ein klassisches Öl habe, ist das natürlich die beste Variante. Na, das ist flüssig, das ist super. Das enthält viele ungesättigte Fettsäuren, ob es jetzt Olivenöl ist, Rapsöl, Walnussöl, Leinöl. Erstmal egal, ich habe Öl. Zweiter Punkt ist, jetzt nicht mehr ganz so flüssig, wäre jetzt so die klassische Butter, das Kokosfett, der Schmalz, aber was auch so streichzart ist, sagen wir es mal so, wie das so schön auf Verpackung immer steht. Das enthält halt schon ein paar mehr gesättigte Fettsäuren. Aber jetzt der dritte Punkt, die klassischen Industriefette. Und Thorsten, du kennst das bestimmt auch, das ist jetzt so eine Firma, wir wollen jetzt nicht den Namen nennen, diese kleinen weißen Blöcke, die man so abbricht und die man so in die Pfanne schmeißt, oder?
Die kenne ich ja. Genau. Die nimmt man ja auch gerne mal so fürs Fondue an den weihnachtlichen Feiertagen.
Ja, genau. Das ist so mein Endgegner. Das sind ja wirklich gehärtete Fette. Die Dinger heißen ja auch schon so, weil sie auch wirklich hart sind. Und die sind halt ganz stark geeignet, Transfette zu enthalten, die sind halt wirklich dafür da, das Herzgefäßrisiko für Erkrankungen ab nach oben durch die Decke zu schießen. Deshalb ganz einfach, umso flüssiger das Fett, desto besser ist es fürs Herz. Das ist so der einfachste Merksatz, den man sich so hinter die Ohren schreiben kann.
Ja, dann bleiben wir doch direkt mal flüssig, würde ich sagen, bei Mythos 4. Da geht es nämlich um das Olivenöl und den Satz oder den Merksatz, der dabei steht bei Mythos 4. Olivenöl darf man nicht erhitzen. Viele sagen, Olivenöl sollte man eh nur kalt verwenden. Ja, an Salat beispielsweise. Aber viele, die machen schon mal so einen Schuss in die Pfanne, wenn beispielsweise Gemüse gedünstet wird oder der Fisch angebraten wird. Was ist denn jetzt richtig und was ist falsch?
Wie machst du denn das, Thorsten?
Ja, also ich bin tatsächlich eher zum Rapsöl übergegangen, wenn ich was anbrate, ob es nur das Gemüse ist oder auch beim Grillen, dann mache ich so ein bisschen Rapsöl aufs Rost, bevor ich das Fleisch oder den Fisch drauflege. Bin da tatsächlich bei hohen Temperaturen vom Olivenöl weggegangen, weil ich eben auch immer gehört habe, ist nicht so gut.
Okay, also ist ein reiner Sicherheitsgedanke bei dir. Aber es klingt schon so ein bisschen durch, so ein bisschen unsicher. Naja, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher, ich mach's mal lieber nicht anscheinend.
Ja, kann man so sagen.
Okay, gut. Das, was wichtig ist. Mittlerweile hat man da schon super viele ganz spannende Studien zugemacht und man hat gesehen, dass ein sehr hochwertiges Olivenöl, wovon viele vielleicht jetzt nicht denken, dass das funktioniert, also Gradis Extra Native und Co., für kurzzeitiges Braten und Dünsten schon okay ist. Also es zeigt wirklich überraschend stabile Eigenschaften, das muss man echt mal sagen, weil man mittlerweile weiß, dass diese antioxidativen Polyphenole, die gerade dafür da sind, die vor Oxidation und Ähnlichem zu schützen, auch ein bisschen dafür sorgen, dass es bei gewissen Temperaturen auch relativ lange stabil ist. Ich kann jetzt natürlich verstehen, dass man sagt, na, das ist jetzt vielleicht keine gute Idee, weil bei höheren Temperaturen, also ich sag mal so, ab 170, 180 Grad wird es langsam tricky. Und deshalb, worauf sollte man da achten? Was könnte man machen? Einmal, Thorsten, du hast es gerade eben schon erwähnt, für höhere Temperaturen greife ich dann einfach auf ein Rapsöl zurück, wäre eine Möglichkeit. Aber kennst du, Thorsten, hast du davon schon mal gehört, High-Oleic-Öle?
Ehrlich gesagt nicht.
Das ist auch wirklich was viele noch nie gehört haben. Das ist aber ein Öl, was extrem hitzestabil ist. Das wurde extra auch verändert von der Zusammensetzung, ist aber reich an Ölsäure, deshalb heißt es auch so High-Oleic, also hoch an Ölsäuren sozusagen. Das gibt es zum Beispiel aus Sonnenblumenöl. Das ist aber super hitzestabil bis 240 Grad. Das kannst du für alles benutzen. Zum Braten, damit kannst du gar frittieren, das kannst du in deinen Wok schmeißen, wo ja extrem hohe Temperaturen entstehen. Also das wäre so eine Variante. Wenn man nicht weiß, was man kaufen soll, kauft diese beiden. Kauft euch ein gutes Olivenöl, extra nativ, kalt gepresst, perfekt. Das kann ich mal nutzen, um das mal kurz in die Pfanne zu schmeißen. Ich sag mal so einen ganz einfachen Merksatz. Wenn man so einen Herd hat, den man so auf Stufe 10 drehen kann, auf Stufe 5 für 5 Minuten, um mal so ein einfaches Ding im Hinterkopf zu haben. Sowas kann man mal eben kurz machen. Aber sowas darf halt nicht rauchen. Ne? Da muss man wirklich drauf aufpassen. Ansonsten ein gutes Rapsöl oder so ein High-Oleic-Öl könnt ihr einfach mal googeln oder schreibt uns gerne, kann ich euch ein, zwei Sachen empfehlen. Das sind so zwei Sachen, wenn ihr die zu Hause habt, könnt ihr nichts mit falsch machen.
Ich denke, dass bei ganz vielen auch so ein bisschen die Unsicherheit da ist. Ne? Wenn man nur kocht oder grillt oder brät, dann fragt man sich, jetzt habe ich so viele Öle in meinem Schrank stehen. Welches ist denn überhaupt geeignet? Gibt es da vielleicht so einfache Tipps für den Alltag, woran ich das erkennen kann?
Ja, jetzt würde man natürlich den Wissenschaftler rausholen, da würde man sagen, okay, worauf muss ich achten? Du musst auf das Fettsäureprofil achten, das heißt den Anteil an gesättigten, einfach oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren, auf die Oxidationsstabilität, auf den Rauchpunkt. Ja, jetzt stehst du da aber und denkst ja, danke Alex, dass du mir so viele tolle Infos gegeben hast, steht aber nicht auf der Verpackung und keine Ahnung, was Oxidationsstabilität ist. Also deshalb, mit all diesen Infos kannst du nichts anfangen, das heißt, du siehst es leider einem Öl nicht an, ob ich das zum Braten nutzen kann oder nicht. Deshalb, kauft euch wirklich 2, 3 gute Öle, wo wir auf der sicheren Seite sind. Heißt, ich würde mir immer ein extrem gesundes Öl kaufen, was nicht erhitzt wird. Heißt, das klassische Leinöl, ein Walnussöl, was ich vielleicht mal in Salat mache, was ich immer Müsli mache. was super gute mehrfach ungesättigte Fettsäuren hat, was aber nicht erhitzt werden sollte. Dann ein gutes extra natives Olivenöl, was quasi meine Alltags-Allzweckwaffe ist, also mit der ich 60%, 70%, 80% machen kann. Und dann halt noch, wenn ich weiß, jetzt wird's heiß, noch entweder das gute Rapsöl oder ich bin Freund von diesen High-O-Like-Ölen, bist du auf der sicheren Seite. Kauft euch diese drei Öle und ihr braucht nichts anderes mehr. Außer ihr wollt mal den Sternekoch in euch rauslassen. Aber ansonsten seid ihr mit den Sachen garantiert auf der sicheren Seite. Damit könnt ihr nichts mehr falsch machen.
Ja, das ist doch super. Dann hat man auf jeden Fall so die sichere Bank im Ölschrank und muss nicht ChatGPT zum Grillabend einladen. Finde ich gut. Mythos 5. Avocado macht dick, weil sie viel Fett enthält. Da bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Ich liebe Avocado. Ich finde die mega lecker. Vor allen Dingen auch die Kombination mit Spiegelei ist ja super Eiweißbombe. Ich finde richtig, richtig cool. Aber trotz alledem wird Avocado oft als Fettbombe beschimpft. Aber da muss man sich auch wieder die Frage stellen, die wir eben schon mal hatten, böses Fett, gutes Fett. Und meine Info ist eben, dass Avocado ein extrem gesundes Fett enthält.
Ja, was halt der große Vorteil davon ist, du hast halt sonst kaum mal ein Lebensmittel aus dem pflanzlichen Bereich, wo du so viele gesunde Fettsäuren auf einmal deinem Körper zuführen kannst. Das ist halt schon ein wichtiger Aspekt, ne? Das muss man einfach mal mit dem Hinterkopf haben, weil du sonst ja, wenn du dich jetzt rein pflanzlich ernährst, das ja hauptsächlich über Öle oder vielleicht über Nüsse regeln kannst, vielleicht noch über ein paar Samen, über die Sonnenblumenkerne, Leinsamen oder ähnliches, aber es wird ja schwer, das hinzukriegen. Und deshalb finde ich da auch, genauso wie du es gerade eben gesagt hast, ist die Avocado, auch trotz dessen, dass die logischerweise dadurch einen relativ hohen Kaloriengehalt hat, ein wertvolles, gesundes Lebensmittel. Also das heißt, das enthaltene Fett sind schon viele einfach ungesättigte Fettsäuren zumindest. Die sind aber sehr gut für die Herzgesundheit, für die Blutfettwerte. Parallel enthalten sie viele Ballaststoffe. Finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt, gerade was Sättigung angeht. Deshalb ganz, ganz entscheidend, habe ich bei einem klassischen Öl nicht in dem Sinne. Also für ein Lebensmittel sehr, sehr gut. Man hat dazu lustigerweise auch schon mehrere Studien gemacht, was das Sättigungsgefühl angeht. Und da schneidet die Avocado extrem gut ab. Also in Mahlzeiten, in denen eine Avocado verwendet wird, werden so im Schnitt 50 bis 60 Kalorien weniger zugenommen als ohne Zubereitung bei derselben Kalorienanzahl. Also man muss wirklich sagen, die funktioniert echt ganz gut. Da kann man nichts gegen sagen.
Ich muss das gerade nochmal rausstellen, was du gerade gesagt hast. Das finde ich extrem wichtig. Du hast nämlich gesagt, dass die Avocado trotz der vielen Kalorien ein gutes Lebensmittel ist. Und ich finde, das können ja nicht alle von sich behaupten. Also das ist ja wirklich mal so eine kleine Ausnahmeerscheinung auch auf dem Teller sozusagen.
Ja, man muss halt immer, das klingt jetzt immer böse, hat mein Uniprof aber auch immer gesagt, irgendein Tod musste sterben. So, ich kann natürlich verstehen, dass auf der einen Seite die Influencer total die Avocado zu Tode hypen, weil sie sagen, oh, wie toll ist das denn und wie gesund und ich brauche kein Fleisch und gesunde Fette und alles ist toll. Verstehe ich. So, jetzt gibt's natürlich den Greenpeace-Aktivisten und NABU und wen auch immer und der wird sagen, ey, das Zeug kommt eingeflogen, was hat das denn für einen CO2-Fußabdruck? Und nur mal eine Idee, Thorsten, was du dafür brauchst, um von Avocado eine adäquate Menge herzustellen. Mhm. Ne? Nur mal so als Idee. Wie viel Liter Wasser man braucht, um für eine Avocado auf eine adäquate Menge zu kommen? Kannst du gerne mal raten, wenn du nämlich, sagen wir mal, du willst ein Kilo Avocado herstellen. Wie viel Liter Wasser brauchst du dafür?
Boah, 1000?
Hast du gegoogelt gerade?
Nee, ich meine...
Genau 1000, wirklich ungefähr 1000.
Ist tatsächlich ja. So. Nee, ich hatte es irgendwie noch so im Hinterkopf abgelegt bei mir, weil ich nämlich mal ein Fastenexperiment fürs Fernsehen gemacht habe. Und da war die Avocado so eines der Lebensmittel, die ich in der Woche eben auch sehr, sehr gerne gegessen habe. Ah. Und in dem Zusammenhang kam das nämlich auch mal so zutage, beziehungsweise kam diese Frage auf. Und da hat sich das irgendwie eingeprägt, weil ich damals wirklich schockiert war. Wir reden von Wassermangel auf der Welt und dann wird so ein Avocado oder ein Kilo Avocado mit 1000 Liter Wasser besprengt. Ne?
Ja, also in deinem Unterbewusstsein steckt ein Ernährungsexperte. Ich bin begeistert. Aber genau das ist nämlich der Aspekt, wenn du nämlich ungefähr 1000 Liter Wasser brauchst, also 1000 Wasserflaschen für ein Kilo Avocado. Und wenn jetzt Beispiel Tomate, ungefähr 10-15% davon. Also dafür brauche ich vielleicht 100 Liter. 150 Liter, je nachdem, was für eine Sorte, wie das bewässert wird. Und ne? Aber das ist ja die Idee dahinter. Da kann ich natürlich verstehen, dass viele die Avocado dann dementsprechend sagen, ey, für dieselbe Menge hättest du aber auch 10 Kilo Tomaten haben können oder eine andere Geschichte. Natürlich, wenn ich dagegen das Hähnchen nehme, dafür brauche ich 10.000 Liter anstatt 1.000. Natürlich gewinnt es gegen das. Aber deshalb kann ich verstehen, dass die Avocado leider immer mal einen auf den Deckel bekommt. Wenn ich das aber im gesunden Maß meinem Körper zuführe, ist das wirklich ein gesundes Lebensmittel. Ja, und es hat halt leider einen etwas größeren CO2-Fußabdruck als andere Lebensmittel.
Ja, und zu meiner Selbstverteidigung muss ich sagen, es ist kein Lebensmittel, das ich jetzt täglich konsumiere, sondern ja, tendenziell eher selten, vielleicht alle ein, zwei Monate mal. Also ich bin ein riesen Tomatenfan, was wahrscheinlich auch in meinen niederländischen Genen so verankert ist. Da ist die Tomate und der Käse, die sind da natürlich ganz weit vorne. Viele tolle Tipps und Fakten rund um die größten Fettmythen haben wir jetzt besprochen. Und damit ihr euch nochmal ein wenig sortieren könnt und demnächst auch zum wirklich guten Fett greift, haben wir hier unsere 5 Tipps.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1. Und der ist mir nochmal ganz wichtig zur Aufklärung. Leitprodukte. Es bedeutet nur, dass sie 30% weniger Kalorien oder 30% weniger Fett haben. Das heißt nicht, dass ich nicht automatisch das Fett gegen Zucker tauschen könnte und trotzdem noch das Label draufkleben darf. Deshalb seid da vorsichtig, dreht lieber einmal die Packung um. Tipp Nummer 2. Je flüssiger, desto besser. Billigster Merksatz, den es so gibt, aber ich finde ihn gut. Ich habe ihn mir auch ausgedacht, deshalb könnten ihn vielleicht viele nicht gut finden. Ich mag ihn. Heißt, das klassische Öl ist natürlich die beste Variante. Dann kämen so diese Geschichten, ob es nun die Butter ist, Schmalz, Kokosfett und dann kommen diese gehärteten Sachen. Und hauptsächlich dafür möchte ich euch sensibilisieren, darauf bitte nicht zurückzugreifen, weil die braucht niemand. Ich weiß, die sind super convenient, also super praktisch, um sie im Alltag zu integrieren. Aber bitte, das sind so wirklich diese ja Transfette, diese gehärteten Fette und die wollen wir nicht unbedingt in der Ernährung haben. Tipp Nummer 3, was kaufe ich denn jetzt? Ganz einfach, ich bin Freund von 3 Ölen. Kauft euch ein Öl, was reich ist an diesen ALAs, also dieser Alpha-Linolensäure. Das wäre zum Beispiel das Leinöl, das Walnussöl oder ähnliches, was man mal ins Müsli reinschmeißen kann. Dann ein gutes, extra natives Olivenöl. Das ist das Ding, was euch wirklich 70% des Tages garantiert rettet. Und dann noch eine Variante, ich bin Freund von diesen High-Oleg-Ölen oder ein sehr gesundes Rapsöl, um noch was zu haben für die hohen Temperaturen, wenn ich den Wok anschmeiße oder ähnliches. Mit diesen 3 Ölen, ganz ehrlich, kommt ihr durch euer ganzes Leben. Tipp Nummer 4. Omega-3. Ein ganz wichtiger Aspekt. Egal wie gesund alle Varianten sind von der Alpha-Linolensäure in dem Leinöl, in dem Walnussöl, was auch immer. Ich muss unbedingt EPAs und DHAs haben. Das heißt, wenn ihr keinen Fisch essen solltet, müsst ihr es supplementieren. Ich werde nicht müde, es zu sagen. Wenn ihr dazu irgendwas braucht, irgendwelche Infos, fragt uns gerne, was ihr da kaufen sollt. Aber bitte darauf achten, ich kann nicht alles rein pflanzlich lösen oder dann über eine Variante wie Alge oder ähnliches. Aber wenn ihr dazu Fragen habt, gerne melden. Und als letzter Punkt, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, aber es passt wie die Faust auf Auge zu diesem wunderschönen Podcast-Thema heute. Mittelmeerdiät. Mittelmeerdiät und nochmal Mittelmeerdiät. Heißt, es geht gar nicht unbedingt um die Menge, denn man hat rausgefunden, gerade diesen mediterranen Raum, dass Leute 30-35% ihrer Ernährung von den Kalorien aus Fetten beziehen. Das sind locker 7-8% mehr als wir Deutschen. Trotzdem leben sie länger, trotzdem sind sie wesentlich gesünder, trotzdem haben sie wesentlich weniger Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Deshalb unbedingt darauf achten, gesunde Fette im Körper zuführen. Für ein langes Leben sind sie unersetzlich.
Also, wir halten fest, Fett ist nicht der Feind. Es kommt immer auf die Art, die Menge und den Kontext an. Wenn euch diese Folge rund um die Fettmythen gefallen hat und ihr noch mehr Infos, Tipps, Fakten rund um Ernährung, Gesundheit und Co. wollt, dann schaut jetzt gerne mal bei Instagram vorbei. Podcast Gesund gefragt heißen wir da. Wir posten da regelmäßig kurze Erklärvideos wie den Faktencheck, ganz neu. Und natürlich alle Antworten auf eure Fragen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt, der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.